Grüß an und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, der deutschsprachige Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Als Podcaster bin ich natürlich von Zeit zu Zeit im Web unterwegs und versuche immer neue Podcasts zu finden, die thematisch natürlich zum Segeln passen jetzt im Speziellen. Und so bin ich da auf einen neuen Podcast gestoßen. Und zwar, der heißt Die Botschaft, und zwar so wie das Boot, also mit Doppel-O, Die Botschaft mit Doppel-O, von Michael Hölzen. Michael Hölzen hat vor circa 4 Monaten begonnen mit seinem Podcast und hat mittlerweile, glaube ich, 16 Episoden, wenn ich mich nicht verzählt habe, aufgenommen. Sein Podcast handelt davon, wie er eine Reise unternimmt, und zwar um England. Das heißt, der Podcast beginnt mit der Planung und Vorbereitung, wo er einige Interviews dabei hat. Mittlerweile ist er unterwegs. Sie sind gerade in Irland und er berichtet sozusagen im Plauderstil mit seinen Crewmitgliedern von seiner Reise und was sie da sozusagen alles erleben. Und während der einzelnen Episoden interviewt er auch immer wieder Leute, die er vor Ort trifft, in irgendwelchen Pubs oder auf Stegen oder sonst irgendwelche interessanten Menschen, die ihm halt da begegnen. Also wen das interessiert, der sollte sich das mal anhören. Die Botschaft von Michael Hölzen, und die URL dazu ist radiolabor.com. Und ihr findet ihn natürlich auch, also den Podcast, in allen typischen Podcast-Portalen à la Google Podcasts oder iTunes oder Player FM oder sonstige Portale, die es da gibt. Habe nicht alle abgesucht, aber in den großen ist er auf jeden Fall drin. Dann habe ich auf meinem EG-Stern noch ein paar Plätze frei. Ich habe mir jetzt schon Gedanken gemacht, also nicht, dass ich schon frustriert bin, aber Gedanken gemacht, warum denn heuer niemand auf meinen EG-Stern mitfahren möchte. Ich mache diesen Turn und generell meine Turns ja nicht zum ersten Mal und irgendwie der EG-Stern, den mag keiner, und jetzt habe ich mit meiner besseren Hälfte gesprochen und die meinte, naja, vielleicht ist den Leuten das mit dem Abenteuer zu aufregend. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, was an meinem heurigen Segelturn anders ist, und das ist das Marketing. Also ich habe das Marketing geändert und jetzt, sage ich mal, sehr stark das Abenteuer betont in diesem Segeltörn, und deshalb möchte ich das hier noch einmal relativieren. Ja, natürlich ist das Ganze kein Cluburlaub, sondern sehr wohl ein Abenteuer, aber es ist auch keine Südpol-Expedition im Winter, und üblicherweise habe ich auf meinen Segeltörns Segelleien und Anfänger sozusagen dabei, für die ist das auch geeignet, wenn sie eben auch etwas abenteuerlustig sind und nicht nur das Badevergnügen sozusagen suchen. Also selbstverständlich ist der Turn ein Abenteuer, aber er ist durchaus keine Südpol-Expedition. Also es macht auf jeden Fall Spaß und wir werden da natürlich auch baden gehen und sehr viel erleben. Und also wenn du noch Lust hast auf ein Abenteuer und das Ganze auf einem Boot stattfinden soll, also du musst kein Segler sein und auch nicht irgendwelche tollen Segelscheine vorweisen, das ist mir völlig egal. Wichtig ist die Liebe zur Natur und der Reiz an besonderen Reisen. Also mein EG-Stern findet von 27. Juli bis 10.8. statt. Das sind 2 Wochen. Und Start und Ziel sind in Lavrion. Das ist in der Nähe von Athen. Und es geht also quer durch die Ägäis. Also mitfahren. Es macht bestimmt auf jeden Fall Spaß und ist ein persönliches Abenteuer. Im Facebook gibt es ja eine Menge Gruppen, Diskussionsgruppen rund ums Segeln und meiner Meinung nach eigentlich schon fast zu viel. Man kann sich gar nicht entscheiden, wenn man etwas posten möchte, dann muss man das in 10 verschiedene Gruppen immer posten, weil es keine zentralen Gruppen gibt, beziehungsweise eben so viele Splittergruppen, weil sich irgendjemand irgendwo mit irgendwem nicht mehr vertragen hat. Und so sind natürlich verschiedene Segelgruppen hier entstanden, von denen manche mehr, manche weniger sympathisch sind. Das ist natürlich persönliche Geschmackssache. Also ich bin auf jeden Fall in einigen deutschsprachigen und auch englischsprachigen Gruppen dabei, die ja manche besser, manche schlechter sind, wie dem auch sei. In einer dieser Gruppen habe ich ein interessantes Posting gefunden, das hat mir gut gefallen. Und zwar, ja, das war in der Gruppe Segeln, das ist, glaube ich, die größte deutschsprachige Gruppe, die heißt nur Segeln. Und da hat jemand gepostet, das war der Michael Sommer, und der hat gepostet bzw. die Frage gestellt, was fasziniert euch mit einem Wort am Segeln am allermeisten? Das ist eine einfache Frage, aber wenn man sich dann im Detail darüber Gedanken macht, ja, mit einem Wort soll man jetzt sagen, was am Segeln am meisten interessiert, also am meisten fasziniert, Entschuldigung, also Faszination war die Frage. Und ich habe mir die Frage natürlich selbst auch gestellt und ich habe natürlich als Wissenschaftler eine kleine Statistik erstellt. Und zwar haben da, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das analysiert habe, das ist jetzt schon einige Tage her, heute ist der 28. Juni und es ist jetzt bei mir 19.39 Uhr UTC. Also es ist schon einige Tage her, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt, wo ich das analysiert habe, gab es 100 Kommentare dazu. Und diese 100 Kommentare habe ich also bereinigt um die ungültigen Kommentare und habe das Ganze dann geclustert nach sozusagen besonders nach Gruppen, die zusammenpassen. Und übergeblieben sind dann sozusagen 85 Kommentare und ich habe das in 6 verschiedene Gruppen eingeteilt. Und das Ergebnis ist also folgendes. Die erste Gruppe ist die R-Gruppe, die sogenannte Ruhegruppe. Das sind also die Leute, die Ruhe suchen, ja, also weniger Lärm, keinen Lärm. Und das ist die Ruhegruppe und die ist zugleich auch die größte Gruppe mit knapp 30%. Dann gibt es die zweite Gruppe, also das ist jetzt in der Reihenfolge der Größe. Ja, die zweite Gruppe ist die F-Gruppe, die Freiheitsgruppe. Das sind also die Menschen, die die Freiheit oder ähnliche Dinge, die ich der Freiheit zuordnen konnte, am Segeln besonders lieben. Diese Gruppe hat knapp 24%. Dann ist die nächste Gruppe, sind die Naturliebhaber, die das Segeln im Speziellen eben wegen der Natur, was sie da alles sehen, beobachten, genießen können, erleben können, wertschätzen. Und diese Gruppe hat 19%. Dann gibt es die G-Gruppe, das sind die, die G-Gruppe steht für Glück, Gefühle, Genuss, also alle Genießer und Glücks- und Glücksgefühle. Menschen finden sich in dieser G-Gruppe, die mit 14% an vierter Stelle ist. Und dann habe ich hier eine Gruppe von Technikern ausfindig gemacht, die sich für verschiedene technische Aspekte rund um das Segeln interessieren oder sozusagen, dass es sie fasziniert, die Technik, also dazu gehört auch Aerodynamik und sonstige Sachen. Diese Gruppe ist hat 7% und ist an Platz 5 und dann habe ich auf Platz 6 die A-Gruppe und das ist die Abenteuer-Adrenalin-Gruppe und dort sind eben alle, die das Abenteuer suchen und das besondere Adrenalin steht auch hier dabei, also hierbei sind auch die Regattasegler dabei und sonstige, die also das besonders wertschätzen. Es ist die kleinste Gruppe mit 6%. Ja, und ich persönlich habe darüber nachgedacht und ich würde mich sozusagen nach dieser Gruppierung jetzt auch in die Adrenalin-Gruppe einsortieren persönlich. Und damit komme ich jetzt auch zum Kern des heutigen Podcasts. Und der trägt ja die Überschrift Hafenmanöver, Hafenkino 2, die Mooring schlägt zurück. Und das ist meine Antwort auf die Listener-Statistik, die ich bekomme ja aus meinem Podcast-Feed sozusagen, also die, wie viele Personen sich sozusagen die Podcasts angehört haben. Und ich habe am 12. Februar einen Podcast veröffentlicht, der heißt Hafenmanöver, Hafenkino. Und ist also mit Abstand der absolute Spitzenreiter in meiner Listener-Statistik. Und aus dem habe ich also geschlossen, dass dieses Thema besonders eben interessant ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich habe ja auch andere Podcasts, die dahinter sind, aber dieser ist schon deutlich mehr gehört, obwohl ich dazu sagen muss, dass das Vergleichen von Podcasts etwas schwierig ist, also nicht ganz so leicht. Man kann nicht einfach so die Zahlen hernehmen, weil es ja die Podcasts nicht zum gleichen Zeitpunkt veröffentlicht werden, sondern hintereinander. Und da mein Podcast, ich habe ja im November begonnen, eben oder beziehungsweise erst im November begonnen. Das heißt, die Community ist natürlich dabei zu wachsen, was so viel bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass ein aktuellerer, ein neuerer Podcast mehr Hörer hat, ist natürlich sowieso größer, weil die Community größer wird, ganz klar. Wie dem auch sei, an diesem einen, dieser eine Hafenmanöver Hafenkino Podcast war einfach deutlich stärker als alle anderen. Also habe ich beschlossen, das Thema nochmal aufzugreifen und YouTube gibt ja in diesem Punkt besonders viel her. Also worum es ganz konkret geht in diesem Podcast ist wieder, ich habe mir verschiedene YouTube-Videos angesehen, die eben verschiedene Hafenmanöver zeigen, bei denen Pannen passiert sind, sage ich mal so, oder auch nicht, ja, ich werde das dann sehen. Und ich habe diese Videos mir also sehr penibel angesehen und versucht, jedes einzelne Detail dabei herauszufinden und zu diskutieren, was in diesen Videos sozusagen passiert ist und was man tun kann oder hätte tun können oder was meine Verbesserungsvorschläge sind, wenn man mal in ähnliche Situationen kommt, denn ich habe hier verschiedene Videos, die vermutlich teilweise schon jedem mich eingeschlossen passiert sind in dieser oder ähnlicher Form. Beginnen möchte ich hier mit einem Video, das, wo ich davon überzeugt bin, dass das alle kennen. Das ist ein Video, das kommt immer wieder in Facebook und auf anderen Social Media wird dieses Video immer wieder geteilt. Ich bin also relativ überzeugt davon, dass die meisten dieses Video kennen. Aber was vermutlich noch niemand gemacht hat, ist, sich das Video sehr ausführlich zu analysieren und zu hinterfragen, was hier eigentlich passiert. Das Video passt auch sehr gut zu meinem letzten Podcast, der Biscaya-Podcast. Im letzten Podcast habe ich über die Biscaya gesprochen und habe in diesem Zusammenhang unter anderem davon gesprochen, dass im Speziellen eben an der französischen Biscaya-Küste, also französische Atlantikküste, die Häfen bei schwererem Wetter unzugänglich werden können. Und in diesem Podcast habe ich auch über die Wassertiefe, über die Zusammenhänge zwischen Wassertiefe und Wellenlänge gesprochen. Wenn das also interessiert, kann ich nur sagen, der vergangene Podcast, mein Biscaya-Podcast, höre ich das an. Und dieses Video, das ich hier jetzt herausgesucht habe, passt auf jeden Fall jetzt mal zu diesem Biscaya-Podcast perfekt dazu. Die Links zu allen Videos gibt es selbstverständlich in den Shownotes. Dieses erste Video heißt auf YouTube, wobei ich glaube, es ist nicht das Originalvideo, das sehe ich gerade, weil es hat nur 16.000 Klicks, aber es macht nichts. Dieses Video, was ich hier habe, heißt Die Yacht fährt auf den Hafen zu, was dann passiert, damit rechnet niemand. Okay, etwas langer Titel. Wie dem auch sei, ich werde das ganz kurz beschreiben, was da passiert, damit man sich das als Hörer ohne Video natürlich vorstellen kann. Und zwar, man sieht, dass eine Yacht in ziemlichem Seegang auf die Küste zufährt. Das Video ist von der Küste aus, also vermutlich vom Wellenbrecher oder sonst irgendwie vom Ufer aus gefilmt worden mit einem Zoom und man sieht also das ganze Spektakel, was hier passiert, eben von der Küste aus, ist aber relativ gut aufgenommen. Das heißt, man sieht also, dass eine Yacht auf die Küste zuführt in einer ziemlich, sage ich mal, ziemlich heftigen Seegang. Es könnte sein, dass das schon etwas abflaut, auf jeden Fall eine ordentliche Dünung ist da. Ich komme da noch ein bisschen genauer dazu gleich. Es handelt sich bei der Yacht um geschätzt eine Yacht in der Größe, ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 40 und 45 Fuß vermutlich. Also wenn man jetzt einen Vergleich, die Personengröße, die Personen, die man sieht im Verhältnis zur Yacht, und so würde ich jetzt mal schätzen, es handelt sich dabei um eine ungefähr 40 bis 45 Fuß Yacht und es sind 7 Personen an Bord, also zumindest sind 7 Personen am Deck sichtbar, das kann man deutlich sehen. Die Yacht fährt also durch die Dünung, die von hinten kommt, auf die Küste zu. Was man dabei jetzt auch in Bezug auf meinen vergangenen Podcast, und ich habe das schon öfters erwähnt mit den Wellen, dass die Gefahr im schweren Wetter weniger der Wind ist, sondern der Seegang, der sich sozusagen aufbaut. Und ich habe das versucht hier ein bisschen genauer zu analysieren in diesem Video. Das erste, was man zum Beispiel sieht, ist sehr gut die Wellengeschwindigkeit, also sozusagen die Strömungsgeschwindigkeit an der Oberfläche. Es ist ja nicht so, dass in den Wellen das Wasser überall gleich schnell sich bewegt oder eben stillsteht, sondern dass die Wellen ja eine Strömung mit sich bringen, die sozusagen am Wellenkamm eben mit der Strömung geht und dann im Tal eigentlich eher gegen die Wellenrichtung sozusagen geht. Und das kann man in diesem Video sehr gut sehen, zum Beispiel bei 0,45, also bei 45 Sekunden und bei genau einer Minute, also 1,00, sieht man, wie das Boot im Wellental, sozusagen so ins Wellental kommt. Das heißt, das Boot wird von der Welle überholt, die Welle rollt sozusagen vorbei und das Boot sinkt dann ins Wellental ab. Und was man dabei sehr gut beobachten kann, ist, dass das Boot im Wellental beinahe stehen bleibt. Man sieht also im Hintergrund die Küste und man sieht auch, wie die Kamera schwenkt. Also man hat hier gute Referenzpunkte. Man kann also hier sehr eindeutig, eindrucksvoll beobachten, wie also diese Strömungsgeschwindigkeit sich in der Welle sozusagen ändert und dass die Yacht eben im Wellental sozusagen beinahe stehen bleibt. Oder man hat beinahe den Eindruck sogar, sie fährt rückwärts. Was aber nicht der Fall ist, weil man sieht sehr wohl natürlich, dass die Maschine läuft. Man sieht hinten auch, sozusagen wie vom Propeller das Wasser sozusagen hinten hinaus gearbeitet wird. Also die Maschine läuft nach wie vor unverändert vermutlich, soweit man es natürlich beurteilen kann, aber es ist anzunehmen. Die Yacht fährt dann weiter auf die Küste zu. Aus irgendeinem Grund ändern sie dann einmal den Kurs und sie fahren parallel oder in etwa parallel zu den Wellen. Warum kann man nicht erkennen aus diesem Video, es ist aber auch irrelevant. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist, ich habe mit einer Stoppuhr die Zeit gestoppt zwischen den Wellenkämmen. Das heißt, ich versuche die Wellenlänge zu ermitteln und da kommt man auf circa 15 Sekunden. Das heißt also, die Wellenlänge ist circa 15 Sekunden, also es ist wirklich eine große Ozeandünung, die da hereinkommt, mit circa 15 Sekunden. Und das kann man jetzt natürlich berechnen. Ich habe da im letzten Podcast, wie gesagt, ich erwähne es jetzt noch einmal, ja, darauf hingewiesen, dass es hier gewisse Zusammenhänge gibt. Es ist also so, dass man das mathematisch bestimmt hat, wie der Zusammenhang von Ozeanwellen, also von Wasserwellen, ist, also physikalisch, wie da die Zusammenhänge sind. Und man kann also einen Zusammenhang herstellen zwischen der Wellenlänge und der Wellengeschwindigkeit, also wie schnell sich die Welle sozusagen auf der Oberfläche bewegt, und auch der Wassertiefe und der Wellenhöhe. Also das sind Faktoren sozusagen, die in einer Formel miteinander sozusagen verwoben ist. Das heißt, wenn ich also die Wellenlänge kenne, die habe ich jetzt bestimmt mit der Stoppuhr, das kann man sehen sozusagen, dann kann ich auf gewisse Faktoren zurückschließen, nämlich wie lang die Welle in Metern ist zum Beispiel. Was ich nicht machen kann, ist natürlich, ich weiß nicht, welche Wassertiefe an dieser Stelle herrscht, nachdem ich nicht weiß, um welchen Hafen es sich dabei handelt. Ich habe also jetzt einfach fiktiv mal eine Wassertiefe von 20 Metern angenommen, haben diese 15 Sekunden genommen und die 20 Meter Wassertiefe, und dann kann man mit dieser Berechnung kommt man dann, also wenn man die Formel einsetzt, kommt man dann drauf, dass es sich hier um eine Wellenlänge von 200 Metern handelt. Also das ist 200 Meter ist schon eine ordentliche Ozeandünung. Im letzten Podcast habe ich erwähnt, dass so typische Ozeanwellen eine Länge von 50 bis 150 Metern haben, und wichtig dabei ist sozusagen, dass die Wellenlänge und die Wellentiefe miteinander korrelieren, nämlich die Wellentiefe ist in etwa die halbe Wellenlänge. Das bedeutet also, eine 200 Meter lange Welle reicht theoretisch einmal im tiefen Wasser auf 100 Meter hinunter. Das kann sie natürlich nicht, wenn das Wasser nur 20 Meter tief ist. Was dann nämlich passiert ist, dass die Wellen brechen. Wenn sie also in das seichte Gewässer kommen, dann brechen die Wellen. Ja, man kann mit der Formel, wie gesagt, ich habe hier einige Annahmen getroffen, das muss jetzt nicht hundertprozentig stimmen, hier geht es nur um eine grobe Abschätzung, damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt, was da eigentlich sozusagen los ist. Mit dieser Formel und diesen Annahmen, die ich getroffen habe, kommt man auch darauf, dass es sich um eine Wellengeschwindigkeit von 25 Knoten handelt. Also die Welle bewegt sich über Grund sozusagen mit 25 Knoten, das ist also schon ganz ordentlich. Die Geschwindigkeit nimmt auch, also die Wellengeschwindigkeit nimmt auch mit der Wellenlänge zu. Also umso länger die Welle wird, umso schneller wird die Welle auch. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte da jetzt sozusagen nicht zu ausufernd auf dem Wellenthema herumreiten. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man das in diesem Video eben sieht und dass dann das auch erklärt, was in Folge dann passiert. Ich habe selbstverständlich in den Shownotes dann auch die Links, wo man diese Formeln findet und wo man da nachlesen kann, wo das alles steht. Ich weiß das natürlich auch nicht alles auswendig. Im Speziellen kann ich hier auch die englische Wikipedia-Seite empfehlen. Ich habe das hier auch verlinkt zu Waterwaves auf der englischen Wikipedia-Seite, die hier sehr ausführlich die mathematischen Zusammenhänge erklärt. Auf jeden Fall das Video, also die Yacht nähert sich dann weiter und bei der Minute 204 sieht man dann im Hintergrund auch die Küste, also weiter entfernt, und dann sieht man hier im Dunst auch die brechenden Wellen an der Küste, obwohl das doch sehr weit weg ist, relativ eindrucksvoll. Die Yacht fährt dann weiter und bei ungefähr 2:25 passieren sie offensichtlich einen oder beginnen einen aufgeschütteten Wellenbrecher zu passieren. Die Yacht läuft dann weiter ein, sie fährt also an diesem Wellenbrecher entlang oder zumindest an der Breitseite oder an der Küste. Das kann man in dem Video nicht so genau ausnehmen, aber es ist eindeutig, dass hier Betonblöcke aufgeschüttet sind, und jeder, der so etwas in Natur schon gesehen hat, also es sind keine Ziegelsteine, das sind schon gewaltige Betonblöcke, die hier normalerweise benutzt werden, also von der Größe. Sobald sie hier bei den Betonblöcken auch ankommen, hat man das Gefühl, dass das Meer ruhiger wird und irgendwie offensichtlich etwas abgeschirmt wird. Es wirkt zumindest so. Man sieht bei dieser Aufnahme auch sehr gut die Personen. Es befinden sich also 4 Personen im Cockpit. Eine Person sitzt seitlich an Deck sozusagen neben dem Cockpit. Und also an der Backbordrailing, und 2 Personen sitzen vorne am Bug, einer ganz vorne beim Ankerkasten und einer ungefähr in der Mitte. Und bei 2:48 sieht man dann plötzlich von hinten eine brechende Welle herannähen. Man sieht also von hinten, wie das Wasser in das Video hineinspritzt, also in enormer Höhe, also mehrere Meter über dem Cockpit sozusagen. Und derjenige, der am Bug sitzt, hat offensichtlich eine günstige Position. Man sieht, wie der gleichzeitig oder vielleicht so etwas davor sogar zum Mast hinstürzt. Also er stürzt hin, um sich offensichtlich also Richtung Mast bewegt er sich rasch, um sich offensichtlich dort festzuhalten. Und dann sieht man unmittelbar danach, also ganz einen Augenblick dahinter, sieht man sogar, wie von oben die Gischt herabfällt. Und an dieser Stelle von oben bedeutet, es ist in diesem Video fast der gesamte Mast zu sehen. Das heißt, man sieht also auf jeden Fall die zweite Saling, eine Saling, zweite Saling oben, dann ist keine mehr. Das heißt, man sieht zwar das Masttop nicht ganz, aber beinahe, es fehlt nicht viel. Man sieht aber tatsächlich, wie sozusagen von oben hier, das heißt, man kann sich also entsprechend die Höhe vorstellen, wenn das jetzt eine Yacht ist in der Größe von 40 bis 45 Fuß, dann reden wir hier von einer Masthöhe irgendwo zwischen 15 und 20 Meter vermutlich. Man kann sich also vorstellen, wie hoch tatsächlich hier die Wellen, die sich außen an dieser Mauer, man sieht sozusagen die Hafenmauer, man sieht in Folge dann gleich, dass also die Gischt, die von oben kommt, also sich an der Außenmauer des Hafens offensichtlich gebrochen hat und eben über die Mauer sozusagen drüber spritzt heftig und dann eben von oben auf die Yacht herabfällt, also von hinten und von oben. Und was dann passiert, ist bei 2:51 exakt, ist also diese brechende Welle vollständig schon im Bild und beim Heck, und man kann also die gewaltige Geschwindigkeitsdifferenz sehen, also die Yacht fährt, glaube ich, schon etwas gemäßigt, aber es sind trotzdem noch einige Knoten. Und man sieht also, wie die Achtern von Schrägachtern von der brechenden Welle sozusagen erfasst wird und innerhalb dieser Sekunde komplett querschlägt und kentert. Also es ist wirklich innerhalb von einer Sekunde wird es auf diese Yacht seitlich hinten erfasst und vollständig auf die Seite gelegt. Ja, es wird also verdreht, vollkommen auf die Seite und das Boot kentert, also liegt also komplett 90 Grad im Wasser. Man sieht dann einen Moment hinten auch das Ruderblatt herausstehen. Man hat also das Gefühl an dieser Stelle, also es sieht aus, als wäre es ein Spielzeugschiff in einer Badewanne. Also das zeigt sehr eindrucksvoll, welche ungeheure Gewalt so eine brechende Welle haben kann auf so eine Yacht. Also wie gesagt, eine Yacht mit dieser Größe, 40 bis 45 Fuß, da reden wir auch von einem Eigengewicht von, ich würde mal sagen, irgendwo zwischen 10 und 15 Tonnen wird also diese Yacht haben in der Größenordnung ungefähr und wird also in einer Sekunde hier wie ein Spielzeugschiff umgeworfen. Was dann passiert ist, es dauert ungefähr 6 Sekunden, bis sich die Yacht wieder aufrichtet. Das ist also relativ flott. Also nach 6 Sekunden steht das Schiff wieder vollständig auf und es sind aber bei dieser Kenterung 4 Personen über Bord geworfen worden. Und zwar derjenige, der seitlich sitzt und 3 weitere aus dem Cockpit. Die beiden vorne haben sich halten können, vermutlich auch, weil also die Geschwindigkeit, das durch das Drehmoment entsteht, also die Beschleunigung am Bug geringer ist, da man weiter in der Mitte, also weiter näher bei der Drehachse ist sozusagen, als wenn man im Cockpit oder außen sitzt. Und derjenige, also der eine hat sich am Mast ja festgehalten und der andere dann offensichtlich irgendwo am Bugkorb. Es sind also nach wie vor am Boot. Was man dann weiter sieht in Folge von dem Video, passiert dann nicht mehr viel. Es ist also, die 4 Personen werden also hier von einem Motorboot dann in einer längeren Aktion. Also das Ganze findet ja mehr oder weniger innerhalb der Hafeneinfahrt statt. Man sieht das dann in Folge auch noch. Und man kann während dieser Rettungsaktion, die dann noch hier mehrere Minuten dauert auf dem Video, auch sehen, dass immer wieder brechende Wellen hier hereinkommen. Was hätte man besser machen können, ist eine gute Frage. Es kann durchaus sein, dass es sich hier tatsächlich auch um Pech gehandelt hat, da nicht wirklich jede Welle bricht natürlich. Auf jeden Fall, was hier sehr eindrucksvoll demonstriert wird in diesem Video und das bestätigt das, was ich im letzten Podcast behauptet habe, beziehungsweise, dass meine Behauptung ja auch nicht nur mir persönlich eingefallen ist, man liest das ja auch in entsprechenden Handbüchern. Ich habe da im letzten Podcast ebenfalls darauf verwiesen, dass also Häfen an der Leeküste in Schwerwetter- oder Schlechtwettersituationen, muss nicht unbedingt ein Schwerwetter sein, aber generell Schlechtwettersituationen, unter Umständen eben unpassierbar sein. Also sein können. Also das heißt, dass man dort einfach nicht hineinkommt, weil eben die Hafenansteuerung unpassierbar ist, schlicht und weg. Ja, das wird also hier sehr eindrucksvoll demonstriert. Was hätte man hier in diesem Video besser machen können, ist natürlich sehr schwierig von einem Video aus, vor allem in dieser Situation zu urteilen, da man nur einen kleinen Ausschnitt sieht und nicht das Ganze. Ich kann daher nur mutmaßen, dass vermutlich, wenn man hier Sicht des Bootes weiter Backbord gefahren wäre, das Ganze vermutlich etwas weniger gefährlich war. Aber so richtig einen Kommentar, hier einen Verbesserungskommentar abzugeben, traue ich mich, um ehrlich zu sein, nicht, da der Videoausschnitt viel zu klein ist, als dass man die Gesamtsituation sozusagen beurteilen kann. Dieses Video gefällt mir nur deshalb so gut, beziehungsweise habe ich deshalb aufgegriffen, weil man damit eben diese Gefahren, was ich jetzt vorher schon eben besprochen habe, sehr schön sieht, die da lauern und dass es unter Umständen vielleicht manchmal besser ist, draußen zu bleiben oder einen anderen Hafen aufzusuchen in solchen Situationen. Und wenn man in die Nähe kommt oder beziehungsweise wenn man dann doch die ganze Sache ansteuert, dass man dann auf jeden Fall extrem Acht geben muss und wirklich aufmerksam sein muss in jeder Sekunde. Und auch noch, wie man hier sieht, auch wenn man schon beim Wellenbrecher vorbei ist, solange man nicht wirklich im schützenden Hafen drinnen ist. Das nächste Video, das ich aufgegriffen habe, ist ebenfalls ein sehr berühmtes Video, das vermutlich auch die meisten kennen werden, da es ebenfalls in allen Social Medias immer wieder gepostet wird. Es ist ein Video, das habe ich hier auf YouTube von 2011, ich weiß auch nicht, ob das das Originalvideo ist. Das Video heißt Yacht in Rough Seas, ganz einfach, also in Yacht in rauer See. Und das Video handelt ebenfalls von einer Hafenansteuerung. Es ist ein ganz ähnliches Szenario wie im vorigen. Es ist leider die Videoqualität relativ schlecht. Was man also sieht, ist ebenfalls hier vom Ufer aus gefilmt eine Hafeneinfahrt. Auf diese Hafeneinfahrt fährt eine Yacht zu, die ganz offensichtlich eben in diesen Hafen einfahren möchte. Es handelt sich dabei um eine Yacht ebenfalls in ähnlicher Größe, ich hätte mal gesagt so um die 40 Fuß herum, vielleicht etwas kleiner als im vorangegangenen Video. Und es sind an Bord 6 Personen, also beziehungsweise sieht man 6 Personen eben an Deck, die hier arbeiten. Es ist auch in dieser Situation so, dass also das Ganze eine Lehküste ist, ganz eindeutig. Also die Wellen laufen also eindeutig in den Hafen hinein, direkt in die Einfahrt oder beinahe direkt in die Einfahrt hinein. In diesem Fall haben wir eine wesentlich geringere Wellenhöhe als im vorigen Video. Man erkennt das an der Hafenmauer, die man hier besser sieht, also man hat einen Überblick auf die Hafenmauer und man sieht dann im Vergleich zwischen Yacht und Hafenmauer, sozusagen kann man in etwa die Größe abschätzen, steht hier auch eine Person an der Mauer und man sieht also, wie die Wellen sozusagen heranrollen, allerdings auch in diesem Fall vor dem Hafen zeitweise sozusagen brechen. Soweit man das auf dem Video beurteilen kann, sind also die Wellen deutlich kleiner als im vorigen Video, aber dennoch sprechen wir hier bestimmt von 3 oder 4 Meter Wellenhöhe. Und man kann eindeutig, wenn man das genau beobachtet, man muss wirklich sehr genau schauen, da die Videoqualität doch relativ schlecht ist, aber man sieht, wie das Boot heran näher kommt. Man sieht, wie die Wellen vor dem Hafen brechen, also nicht an der Hafenmauer, sondern vor der Hafenmauer, also einige Schiffslängen vor der Hafenmauer brechen, also die Wellen immer wieder und man sieht also dann die Yacht herankommen und man kann den Mast erahnen und sieht also, wie die Yacht gewaltig mit den Wellen kämpft. Ja. Ich würde hier mal so grob geschätzt sagen, dass sie hier teilweise auf jeden Fall eine Schräglage von mindestens 50 Grad bekommen zeitweise. Eben bedingt durch die Wellen, also sie segeln nicht, sind ebenfalls unter Maschine unterwegs und sie fahren also hier in absoluten Schlangenlinien auf den Hafen zu und die Ursache für die Schlangenlinie ist sicher nicht, dass der Schiffsführer betrunken ist, sondern einfach, dass die mit den Wellen kämpfen und alles tun, um überhaupt irgendwie den Kurs zu halten, überhaupt in den brechenden Wellen, wo sie eben hineinkommen. Das heißt, das Schiff kämpft sich in den Hafen hinein. Die brechenden Wellen von hinten, das hat man im vorigen Video ja schon perfekt gesehen, wenn man das also ungünstig von hinten bekommt, also nicht genau von hinten, sondern irgendwie von schräg von hinten, dann insbesondere bei den Kurzkielern hat man eben das Problem, dass wenn man das zu spät bemerkt und nicht reagiert oder schlecht reagiert und auch wenn man reagiert unter Umständen, dass einem die Yacht querschlagen kann, beziehungsweise zumindest schon deutlich vertreten kann. Wie gesagt, in dieser Situation, die ich hier jetzt vor mir habe für die Analyse, sind die Wellen etwas kleiner. Dennoch sollte man die Gewalt von den brechenden Wellen nicht unterschätzen. Einer Untersuchung zufolge ist es so, dass ungefähr, wenn die Wellenhöhe der brechenden Welle, wohlgemerkt, es geht um brechenden Wellen, ungefähr ein Drittel der Bootslänge ist, dann besteht bereits die Gefahr, dass das Boot kentern kann. Heißt nicht, dass es auch zwingendermaßen sofort bei der ersten Welle kentert, aber die Gefahr besteht. Das heißt, wenn man also ein Schiff von 10 Meter Länge hat, dann sind das 3 Meter Wellenhöhe. Es ist also durchaus nicht so, dass man denkt, ja, in 10 Meter hoher See oder so, dann vielleicht. Nein, nein, das kann schon wesentlich früher passieren. Also zurück zu einem Video, man sieht also dann, wie das Boot hier sich nähert und dann ungefähr bei der Minute 0:37, ich würde mal so von der Zeit sagen, die anschließend dann verstreicht, sind das circa noch 3 Schiffslängen vor der Einfahrt, wird das Schiff von hinten mit von hinten von einer brechenden Welle erfasst, mit der das Boot dann in den Hafen, in die Hafeneinfahrt hinein surft. Man muss dazu sagen, die Hafeneinfahrt ist eine sehr schmale, eine extrem schmale Einfahrt, die ist in diesem Video zu sehen. Wie breit das tatsächlich ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich würde, also nur größenordnungsmäßig sage ich jetzt mal, die Hafeneinfahrt hat vielleicht 20 oder 25 Meter Breite, mehr vermutlich nicht. Das heißt, die Yacht wird also in etwa drei Schiffslängen vor der Hafeneinfahrt von einer brechenden Welle erfasst, wird dann leicht verdreht und surft dann mehr oder weniger mit dieser Welle genau in die Mitte der Einfahrt. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist jetzt ein Können gewesen oder Glück gewesen. Also aus den Erkenntnissen des letzten Videos würde ich persönlich jetzt dazu tendieren und sagen, ja, die haben hier ein verdammtes Glück gehabt, weil wenn sie nämlich wenn die etwas größer gewesen wäre, dann hätte die Welle das Boot stärker verdreht und sie werden mit dem Bug vierkant gegen die Mauer gefahren. Man sieht nämlich, dass die Mauer an der Steuerbordseite des Bootes doch relativ nahe ist. Das kann man daran erkennen, dass die Gischt, also die Bugwelle des Bootes relativ rasch, also bereits bei halber Schiffslänge an der Mauer ist, was so viel heißt, wie die haben dort einen Abstand zur Mauer von wenigen Metern, also vielleicht 5 oder 6 Meter vermutlich, und dann ist dort bereits die Hafenmauer. Das heißt, wenn also diese Welle das Boot noch etwas stärker verdreht hätte, dann wären die hier mit voller Geschwindigkeit, und zwar mit der Geschwindigkeit, die die Welle das Boot bewegt, und das hat sicher auch schon jeder einmal erlebt, dass er auf einer Welle gesurft ist und der Geschwindigkeitsanzeiger dann plötzlich 10, 12, 14 Knoten anzeigt. Also wenn man mit der Geschwindigkeit gegen eine Betonmauer fährt, das kann durchaus unangenehm werden, denke ich mir. Ja, die Yacht fährt also dann in den Hafen hinein und es passiert dann sozusagen weiter nichts. Also dieses Video habe ich ebenfalls als Beispiel aufgegriffen, um genauso wie in dem vorherigen Video zu unterstreichen, wie gefährlich es sein kann, dass man eben eine Leeküste anläuft und einen Hafen anläuft. In diesem speziellen Fall, wenn man diesen Hafen nicht kennt, also ich unterstelle hier dem Schiffsführer, dass er den Hafen kennt, ich würde persönlich sagen, dass dieser Hafen, den man hier in diesem Video sieht, für jemanden, der den Hafen nicht kennt, also einen Ortsunkundigen, also auf jeden Fall zu Schiffbruch führt. Also könnte man normalerweise, glaube ich, nicht anlaufen, weil die Hafenmauer so eng ist. Unter diesen Bedingungen wohlgemerkt. Als nächstes habe ich nun jetzt endlich ein Mooring-Beispiel gefunden. Und zwar, das Video ist von 2018, und also zumindest nach Angaben des Titels. Und es ist ein kroatischer Hafen. Es ist die Insel Šut, in der Marina Šut. Und es ist ein Herbsttag offensichtlich, und also offensichtlich zumindest an der Bekleidung, also an der Datum, einerseits am Datum des Videos geschätzt und dann natürlich an der Bekleidung der Personen, die sich an Bord an den Stegen und anderen Booten befinden. Ich werde ganz kurz sozusagen das Setting beschreiben. Also das Video ist leider im Hochformat gefilmt, das heißt, man hat da leider immer nur einen schmalen Ausschnitt sozusagen. Als Tipp gleich für alle, die hier und da mal mit dem Handy Videos machen, also bitte im Querformat, Hochformat-Videos kann man sich nicht wirklich anschauen. Wie dem auch sei, in diesem Fall, es geht schon irgendwie. Es ist vom Steg aus gefilmt, es handelt sich hierbei um eine 40 Fuß lange Segeljacht und es sind 5 Personen an Deck. Es ist so, dass es sich hierbei um eine Mooringbox handelt, das heißt Anleger mit Mooringleine, das durchaus sozusagen ein relativ schwieriges Manöver ist, verglichen mit allen anderen Anlegemanövern, so rein prinzipiell mal. Es ist so, dass der Wind genau auf den Steg, also auflandig, mehr oder weniger im rechten Winkel weht. Das ist auch ziemlich windig, ich würde mal so schätzen anhand der Wellen, ungefähr vielleicht mit 4 Windstärken, also sagen wir mal 15 Knoten, eventuell in Böen etwas mehr. Also durchaus anspruchsvoll. Überhaupt bei dieser Windrichtung, also in Wahrheit ist das der Nightmare eines jeden Kapitäns, hier sozusagen anzulegen. Mooringbox mit auflandigem Wind genau auf die Schnauze ist also sozusagen der Nightmare schlechthin. Es ist in diesem Fall so, man sieht es auf dem Video auch, es sind auch andere Boote an diesem Steg bereits festgemacht, links und rechts da vorne. Das ist hier eine Parklücke in der Mitte. Ich würde mal vermuten, die Parklücke hat ungefähr, sind circa 3 Plätze, also es haben hier ungefähr noch 3 Boote Platz. Und die Yacht, um die es also hier geht, möchte also genau in diese Parklücke hineinfahren, und zwar so, dass es dann den nächsten Nachbarn an seiner Backbordseite hat. Und also das ist sozusagen der Ausgangspunkt des Videos. Die Yacht fährt also in diese große Parklücke hinein und möchte also so anlegen, dass es an der linken Seite, also an seiner linken Seite, an seiner Backbordseite, dann die nächste Yacht, die bereits im Hafen herinnen ist, sozusagen liegen hat. Also um einmal das große Bild zu beschreiben, der kommt also in diese Box hinein, kommt dann schräg, also stoppt das Schiff hinten ab und dann verdreht es das gesamte Schiff und er liegt dann mehr oder weniger 45 Grad Winkel oder noch stärker schräg in dieser Box hier herinnen, und dann wird ein wenig mit den Leinen herumgewurstelt, und im Endeffekt können sie dann die Situation reparieren. Sie bringen dann die Mooring und eine Heckleine aus und am Schluss sozusagen geht alles gut. Es splittert hier nichts ab, es wird niemand verletzt, im Wesentlichen funktioniert alles. Nur nicht ganz so optimal sozusagen, wie das vielleicht von Anfang an gedacht war. Und das möchte ich jetzt etwas genauer analysieren. Man sieht also, wie das Schiff hineinfährt, und bereits nach 2 Sekunden sieht man, wie eine leichte Drehung des Bootes erfolgt. Also der Bug dreht etwas nach Steuerbord. Das hat jetzt vermutlich 2 Ursachen. Zum einen glaube ich, in dem Video erkennen zu können, dass also die Yacht sehr mittig in diese große Box eingefahren ist. Das heißt also, wenn man sich vorstellt, ich habe vorher behauptet, es sind ungefähr 3 Plätze, es ist eine grobe Schätzung, aber sagen wir mal, es sind ungefähr 3 Plätze frei nebeneinander, wenn man das von oben jetzt sich vorstellt. Und wenn man sich das von oben jetzt vorstellt und er möchte also den linken Platz von den 3 ergattern, fährt allerdings nicht auf diesen linken Platz zu, sondern er kommt in etwa in der Mitte oder sage ich mal zwischen dem ersten und dem zweiten Platz von links aus gesehen in diese Box hinein, und intuitiv steuert er dann natürlich das Heck nach Backbord, um den sozusagen eigentlich angezielten Platz zu bekommen. Das hat also sozusagen zur Folge, dass natürlich das Heck auch nach Backbord geht. Gleichzeitig, da der Wind aber von vorne kommt, passiert natürlich dadurch klarerweise, dass also der Bug nach Steuerbord ausweicht, da er sozusagen sofort die Windangriffsfläche hat. Also solange man gerade ist, geht das natürlich, aber in dem Moment, wo man schräg steht, greift natürlich der Wind an und bewegt den Bug. Ja, also das ist sozusagen eine goldene Regel. Der Wind bewegt immer den Bug, nicht das Heck. Das Heck kann ich mit der Maschine bewegen. Man sieht dann, also wenn man das weiterverfolgt, bei der Sekunde 6, wie eine wirklich deutliche Drehung sozusagen in das Boot kommt. Also bei 2 Sekunden beginnt es und dann bei 6 Sekunden ungefähr kommt wirklich eine deutliche Drehung hinein. Und das ist in etwa, da befindet sich das Boot in etwa bereits zur Hälfte in dem Backplatz, im endgültigen. Bei der Sekunde 11 sieht man dann, wie jemand beginnt vom Cockpit aus mit dem Fender nach vorne zu gehen. Also jemand ist mit Fender bewaffnet und geht also mit dem beginnt also mit dem Fender nach vorne zu gehen. Dann vergehen einige Sekunden weiter, und bei der Sekunde 18 sieht man dann eindeutig, wie das Schiff sozusagen hinten abgestoppt wird und gleichzeitig auch hinten jemand die Backbord-Heckleine überwirft an den Steg, Die Personen am Steg kann man da in diesem Filmausschnitt im Moment noch nicht sehen. Später dann sieht man, was da weiter passiert. Die Yacht ist zu diesem Zeitpunkt bereits in etwa mindestens 45 Grad schief, so gut man das schätzen kann. Das heißt, es ist ja wirklich immer schiefer, schiefer, schiefer gekommen. Durch das, was ich vorher gesagt habe, ist er sozusagen Ruder gelegt, damit das Heck weiter nach Backbord hinüberwandert und der Wind hat dann, der hier doch beachtlich bläst, also jetzt nicht unmenschlich, aber doch deutlich spürbar, den Bug weiter nach Steuerbord sozusagen verdreht. Und dadurch passiert also das, dass das Boot dann schon relativ schief in der Box drinnen steht. Was man aber schon auch gleich hier anmerken möchte, also sozusagen im Positiven, was schon zu sehen ist auch, ist, dass die Yacht also nicht wie ein Schlauchboot sich hier oder wie eine Luftmatratze übers Wasser bewegt, sondern so eine Yacht ist schon auch träg. Also nur weil der Wind jetzt angreift, ist sozusagen das Boot nicht völlig verblasen. Also es ist immer noch Zeit sozusagen zu reagieren. Das Video geht also dann weiter. Also wir waren gerade dabei, 18 Sekunden, das Boot wurde abgestoppt, steht 45 Grad schief und die Backbord-Heckleine wurde übergeworfen an den Steg. Was dann passiert, sehen wir später. Und das Video geht weiter und wir sind jetzt bei 22 Sekunden und was man jetzt sieht, ist, wie derjenige, die Person, die mit dem Fender nach vorne gegangen ist, der ist jetzt wieder im Bild und man sieht, wie er vorne über das Ding stolpert, das nämlich auf dem Bug angebunden, sozusagen auf dem Bug fixiert worden ist. Er muss über das Ding drüber klettern, stolpert dabei, rutscht ab und fährt mit dem Bein bei der Reling, bei der Fußreling sozusagen vorbei. Und ich persönlich behaupte mal, er hat sich hier vermutlich ordentlich das Schienbein angehaut. In der Hektik des Gefechts sozusagen macht er hier, verzieht er keine Miene, kann man nicht so genau sagen. Vielleicht schaut es auch härter aus, aber definitiv, er stolpert also hier ordentlich über das Dingi und rappelt sich dann auf wieder, um vorne mit dem Fender zu versuchen, das Nachbarboot zu schützen. Die Personen am Nachbarboot, also das Nachbarboot selbst und die Personen am Nachbarboot sind jetzt ebenfalls schon im Bild. Man sieht, wie hier also der Anker verdammt nahe sozusagen auf der Nachbarjacht ist und hier mehrere Personen versuchen, also mit Fendern das Boot zu schützen, also dass da jetzt nicht der Anker einschlägt oder so. Natürlich drückt der Wind weiter an, das Video geht weiter und schwenkt dann wieder nach hinten. Man sieht dann bei der Sekunde 28, also 6 Sekunden später, wie ganz hinten die Steuerbordecke des Bootes offensichtlich die Mauer berührt. Und mehrere Personen, also es sind hier ausreichend Personen, sage ich mal, rundherum auf den Nachbarschiffen, man steht, überall sind Personen, die hier mithelfen, sozusagen, um das Schlimmste zu verhindern. Es sind hier mehrere Personen damit beschäftigt, also die Yacht dort abzuhalten, dass sie nicht hier scheuert und ja, irgendwas schief geht. Es passiert dann eine Zeit lang nichts, beziehungsweise kann man das nicht genau erkennen, was da passiert. Auf jeden Fall bei circa 1 Minute 10 sieht man dann, wie eine Mooring gesucht wird und die dann über das Nachbarboot, da wo der Anker ist, also an der Steuerbordseite, wird also die Mooring über das Nachbarboot zu der Yacht, die hier versucht anzulegen, übergeben. Die übernehmen die Mooringleine und belegen sie dann vermutlich auch an der Klampe, beziehungsweise arbeiten anschließend an der Mooring vorne, das sieht man später dann. Was auf jeden Fall passiert ist, der Kameramann wechselt jetzt die Position, er ist offensichtlich hier sehr interessiert, also ich sag mal zum Glück, weil da kann man es besser analysieren. Und zwar bei 1 Minute 30 sieht man, dass hinten an der Heckleine gearbeitet wird, und zwar die Heckleine, die ganz zu Beginn übergeben wurde, und zwar bei 20 Sekunden. Und die Heckleine ist noch immer frei. Also hier ist jemand am Steg und ich sage mal, wurstelt mit dieser Heckleine herum. Auf was ich besonders hinweisen möchte, ist, der hat die in der Hand und ist nicht auf dem Boller belegt. Also das passiert dann erst bei 1,30 in etwa. Ja? Also bei 1,40 ist sie sozusagen dann am Boller. Das heißt, es vom Übergeben, also zu dem Zeitpunkt, wo diese Leine übergeben wurde, bis zu dem Zeitpunkt, dass die auf dem Poller ist, vergehen ungefähr 1 Minute und 10 Sekunden. Und 1 Minute und 10 Sekunden können gerade in so einer Situation zu einer Ewigkeit werden. Also bei 1,40 ist die Heckleine dann endlich auf den Poller fixiert. Und zeitgleich sieht man dann vorne auch, wie vorne an der Mooring 2 oder 3 Personen, kann man nicht so genau ausnehmen, auf jeden Fall an der Mooring ziehen und versuchen, das Boot, oder beziehungsweise nicht versuchen, sie tun es auch, sie ziehen also das Boot gerade, das sich dann ausrichtet, und dann sieht man nicht mehr weiter, das Video ist also dann aus. Also noch einmal das ganze Revue passieren lassen, was hier passiert. Die Situation ist so, es ist eine Mooringbox, ein Anleger in eine Mooringbox mit auflandigem Wind. Die ausgewählte Box ist relativ groß, heißt Platz für ungefähr 3 Personen. Was passiert ist, dass bei der Ansteuerung bereits die Yacht schief kommt und sich dann sozusagen einfach quer in die Box legt. Was dann weiter passiert sozusagen ist, sie bringen hinten die Heckleine irgendwie dann doch hinaus und so weiter und ziehen das Boot sozusagen gerade. Im Wesentlichen kann man sagen, das ist ja aber eine Situation, die jedem schon mal passiert ist, vielleicht nicht in dieser Form, aber auf jeden Fall ist jeder schon mal in die Situation gekommen, vermutlich bei auflandigem Wind in einer Mooringbox anlegen zu müssen. So, was ist mein Kommentar jetzt zu diesem Video? Was ist hier schiefgegangen und was hätte man besser machen können oder auf was hätte man sozusagen achten können? Es ist also das Anlegen einer Mooringbox von Haus aus schon nicht sonderlich einfach. Und überhaupt mit auflandigem Wind, das ist also der Nightmare schlechthin, den man nicht haben möchte. Wenn man sich dieses Video anschaut, es gibt also ein paar Dinge, die hier, sage ich mal, zum Misserfolg geführt haben, die man hätte aber sehr leicht verhindern können. Der erste Punkt ist, was man sozusagen in dem Video nicht sieht, ist, stellt sich natürlich die Frage, wäre nicht eine günstigere Box gewesen? Die günstigere Box ist nämlich die, wo links und rechts Boote sind. Also idealerweise so, dass man nicht aus kann. Also auf eine Box, wo nur ein Boot Platz hat, hineinfahren, ist auf jeden Fall das Einfachere, weil dann kann man von Wind nicht verdreht werden, sobald man zwischen den Booten ist. Das kann ich aus diesem Video aber nicht erkennen, was noch für Plätze ist. Nehmen wir an, es ist nur dieser Platz hier frei, dann muss ich den natürlich nehmen. Und dann passiert also das Erste, was ich korrigiert hätte in diesem Fall auf jeden Fall, ist, dass bereits die Ansteuerung schief erfolgt. Also er fährt trotz auflandigem Wind, das ist die große Schwierigkeit. Beim auflandigen Wind muss man wirklich schauen, dass ich den Bug so gerade wie möglich zum Wind halte, denn sobald ich seitlich bin, und wir reden hier schon von einer Situation, die Wind ist, also ich sage mal, 5 Knoten gelten noch nicht. Ja. Also wir haben hier sicher definitiv 15 Knoten, wenn nicht sogar mehr. Das heißt, sobald der Bug also schief ist, habe ich keine Kontrolle mehr auf den Bug, und der Wind macht also mit dem Bug, was er will. Um denen entgegenzuwirken, habe ich 2 Mittel. Zum einen muss ich also den Bug gerade halten, und zum zweiten muss ich unter Umständen schneller fahren. Ja, umso schneller man fährt, umso weniger Wirkung hat sozusagen der Wind. In diesem Fall aber unabhängig, wenn man sich das schneller fahren nicht traut, ja, ich weiß, das erfordert sozusagen etwas Mut, ist aber trotzdem manchmal besser, wie dem auch sei. In diesem Fall sieht man das bereits in der Ansteuerung, also vor der Box, das Boot bereits schief kommt. Das heißt, es ist ausreichend Zeit, das Manöver abzubrechen. Das heißt, ich hätte in dieser Situation das Manöver einfach abgebrochen, wäre hinausgefahren und das Ganze noch einmal ansetzen, so dass ich möglichst gerade schon auf den anvisierten Platz hinkomme, dass man nicht schon komplett schräg in so einer Situation daherkommt. Also das Manöver abbrechen, hinausfahren, noch einmal ansetzen und versuchen also gerade auf die letztgültige Position sozusagen, so wie es hier ist, anzusteuern. Also wenn hier 3 Plätze sind, wie gesagt, von vorne, von oben betrachtet, links der erste, dann der zweite, dann der dritte, und ich möchte auf diesen Platz 1, der auf jeden Fall günstig ist, oder Platz 3, der mittlere ist definitiv der schlechteste, dann so fahren, dass man gleich von Haus aus diesen Platz anvisiert und nicht in dieser breiten Box manövrieren muss, weil es dann eben sozusagen das Boot verdreht. Und dann das große Missgeschick, würde ich mal sagen, in dieser Situation ist, was ist mit der Heckleine? Was ist 1 Minute, 10 Sekunden lang mit der Heckleine passiert? offensichtlich nichts. Und der Grund dafür ist nicht unbedingt, dass die Leute an Land unfähig sind, das muss nicht sein, aber die Leute an Land wissen ja nicht, was du von ihnen willst. Der weiß unter Umständen nicht, was du von ihm erwartest. Der sieht vielleicht die Situation ganz anders. Woher soll der wissen, was du für ein Manöver hier machen möchtest? Und ich habe das im letzten Podcast auch schon, also im letzten Manöver-Podcast auch schon betont, man hat gerade in so einer Situation normalerweise nicht die Zeit, hier zu diskutieren mit dem am Land, was der jetzt mit der Leine machen soll. Die Zeit hat man in der Regel nicht. Ja? Dann stoßt man auf Verständigungsschwierigkeiten, er versteht einen falsch, er will irgendwas anderes, wie dem auch sei. Man kann sich also nicht drauf verlassen. Ja? Das heißt, günstig wäre gewesen, oder was ich in solchen Situationen auf jeden Fall mache und auch empfehlen kann, überhaupt in dieser Situation, wo ich so viele Personen habe. Ja? Ich habe gesagt, es sind 5 Personen an Deck, also man braucht die 5 Personen nicht alle zum Anlegen, da kann ich ohne Problem einen aussteigen lassen, der mir von Land aus hilft und das tut, was ich mit ihm besprochen habe. Um die Person an Land zu bekommen, habe ich 2 Möglichkeiten. Entweder ich bin flott und geübt und mache das so wie sozusagen in einem Schritt. Ich fahre gerade in die Box hinein, so wie ich es jetzt vorher schon erwähnt habe. Das ist ganz wichtig, dass man gerade hineinkommt. Ich habe die Person mit der Heckleine bereits hinten am Heck positioniert, und zwar nicht oben beim Heckkorb, sondern ganz hinten unten, da irgendwo, wo er aussteigen kann. Ja, bei diesem Boot geht das eh schön, das ist noch ein altes mit einer kleinen Plattform. Wenn man eine Badeplattform hat, ist das etwas blöd leider. Diese Badeplattformen sind nicht ganz ideal, aber es geht trotzdem. Und man fährt zu dem Steg hin, stoppt ab, in dem Moment steigt er über und macht die Arbeit mit der Heckleine. Wenn einem das zu riskant ist, was ich durchaus verstehen kann, wenn man nicht so geübt ist, dann fahre ich vorher an einer anderen Stelle in diesem Hafen. Und es gibt in jedem Hafen irgendwo eine Stelle, wo ich kurzzeitig mit dem Heck hinfahren kann, um eine Person abzusetzen. Ich will ja dort nicht anlegen, ich will nur so weit, so nahe herankommen, mit dem Heck, um eine Person abzusetzen. Das heißt, ich fahre irgendwo in diesem Hafen hin, setze die Person ab, mit der ich selbstverständlich vorher besprochen habe im Detail, was ich von ihm erwarte. Und dann mache ich das Anlegemanöver, so wie ich es in dieser Situation also jetzt da schon vorher erwähnt habe, also gerade hineinfahren. Ich werfe meiner Person die Heckleine zu. Der soll sofort die Heckleine an Land am Boller belegen, und die Sache ist gerettet. Wenn ich nämlich in diesem Fall, so wie ich gesagt habe, ich nehme den Platz 1, also den ganz linken, dann brauche ich also auch die linke, also die backbordseitige Leine. Ich gebe die Leine an Land über, mache sofort an Land am Boller fest und dann kann ich eindampfen. Mit der Maschine also vorwärts, Ruder in die Mitte, Maschine vorwärts und das Manöver ist gerettet. Also ich brauche sonst nichts mehr tun. Was dadurch passiert ist, dass sozusagen das Schiff sich auf den linken Nachbarn, also auf meinen Nachbarn am Backbord sozusagen dranlegt und dann dort bleibt, ganz einfach. Und dann habe ich Zeit, die Mooring und die zweite Heckleine und alles andere zu richten. Und das wäre also sozusagen das Manöver der Wahl meiner Meinung nach gewesen. Also in etwa so, wie er das hier auch machen wollte, nur hat es halt nicht ganz so hingehört. Also wichtig, rechtzeitig, wenn man merkt, man ist schief bei auflandiger Situation, so wie ich es hier beschrieben habe, rechtzeitig das Manöver abbrechen. Das Basteln wird nichts mehr, wenn man hier versucht herum zu reparieren. Abbrechen, hinausfahren, noch einmal ansetzen, wenn es beim zweiten Mal nicht hinhaut, wieder abbrechen. Ja? Beim dritten Mal haut es hin und beim vierten Mal oder spätestens beim vierten Mal. Irgendwann schafft man das schon. Es gilt hier nicht darum, einen Schönheitspreis oder sonst irgendwas zu gewinnen, sondern das Bootheil sozusagen hier in die Parkbox zu bringen und dabei auch nicht alle anderen Boote zu beschädigen natürlich. Ja. Also gerade in die Box hineinfahren, backbordseitige Heckleine übergeben, Heckleine am Boller festmachen und nach vorwärts eindampfen. Dann stabilisiert sich das Boot und dann kann ich sozusagen in Ruhe die restlichen Leinen übergeben. Und dann habe ich natürlich noch einen weiteren Manövervorschlag. Im Normalfall würde ich das zwar nicht machen, weil ich es für extrem unpraktisch empfinde, aber in diesem Fall würde es sich besonders anbieten, mit dem Bug zur Mauer anzulegen. dann hat man nämlich nicht das Problem, dass es einen den Bug verdreht, weil man schön, wenn man sozusagen mit dem Heck zum Wind fährt, das Schiff schön gerade halten kann. Auf das Einzige, das man achten muss, ist halt, dass man vorne nicht am Steg anfährt, aber ansonsten ist es in diesem Fall ein extrem leichtes und entspanntes Manöver. Und man kann generell auch natürlich leichter ablegen in Wahrheit. Man hat eben nur die Sache, dass es unpraktisch zum Aussteigen ist. Aber das würde ich jetzt eher als sekundär betrachten. Also das Manöver in diesem Fall wäre wesentlich einfacher, insgesamt mit dem Bug voran hineinzufahren. Und dann habe ich natürlich noch eine Anmerkung. Und zwar, wie in diesem Video auch sehr eindrucksvoll demonstriert wurde, stolpert der eine Typ mit dem Fender vorne über das Dinghy, erklettert über das Dinghy, rutscht ab, haut sich an und so weiter. Alle, die mich persönlich kennen, wissen, was ich von dem Dinghy halte. Und ich kann es hier jetzt nur auch noch einmal sagen, es gibt keinen Platz auf einem Schiff, wo das Dinghy nicht im Weg ist. Aus diesem Grund bin ich hier sehr strikt und ich lasse das Dinghy immer aus, falte es zusammen und verpacke es an einem sozusagen Ort, an dem es nicht im Weg ist, und das ist normalerweise die Bugskiste. In die Bugskiste passt das Ding immer hinein, und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, weil die Bugskiste zu klein ist, das habe ich auch schon gemacht, dann binde ich es hinten bei der Badeleiter zum Beispiel, fixiere ich es hier mit einer Leine, dass es nicht im Weg ist. Ich sehe, die Zeit ist schon recht fortgeschritten. Das schreit also eindeutig nach einem Teil 3 irgendwann einmal. Obwohl ich noch hier einige Videos mir angesehen habe und analysiert habe, aber der Podcast wird sonst eindeutig zu lang. Ich habe für die nächsten Male natürlich schon einige Themen in Vorbereitung bzw. in Gedanken. Möchte ich einen kurzen Vorausblick geben, welche Themen denn bald kommen werden. Und zwar habe ich einen Podcast über den Meltemi, das ist der Nordwind der Ägäis in Vorbereitung. Dann habe ich einen Podcast in Vorbereitung, also der Podcast über die Segel-Podcasts, da es ja nicht nur meinen, sondern auch noch verschiedene andere Podcasts gibt oder gegeben hat oder immer wieder neu kommen. Dann werde ich einen Podcast über das Segeln in den Kykladen, so Tipps und Tricks sozusagen, vorbereiten und publizieren. Und dann habe ich einen Podcast über die Zeit in Vorbereitung. Die Zeit, dazu habe ich einmal einen Artikel geschrieben, wer sich dafür interessiert, auf www.freeskippers.at, ist schon länger her, aber der Artikel heißt Die Zeit und es geht dabei um das Thema Zeit für Seglerinnen und Segler, also Zeit an Bord. Es ist die Zeit ja besonders wichtig, zum Beispiel eben wenn man Funknachrichten hören möchte, also Wetterdienste, Wetterfaxe empfangen möchte oder wenn man eben Gezeiten rechnen möchte und so weiter. Und da kommt immer wieder das Thema, naja, UTC und was ist denn jetzt eigentlich UTC und so weiter. Dann hat man auch bei der Astronavigation, wer sich dafür interessiert, das Thema Zeit und muss hier entsprechend rechnen. Und da kann man sehr viel erzählen über die Zeit. Das Thema ist nämlich wesentlich komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht oder umgekehrt, vielleicht ist es gerade deswegen so schwierig zu verstehen, weil es eben so komplex ist. Und damit bin ich am Ende mit meinem Podcast. Wer mich kontaktieren möchte, kann das natürlich gerne tun. Entweder bei den Shownotes als Kommentar auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/podcast. Da findet ihr alle meine Podcasts und natürlich auch diesen kann man einen Kommentar hinterlassen natürlich. Oder auf Facebook meine Seglerseite unter facebook.com/bhsegler oder natürlich ganz klassisch per E-Mail unter bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Viertein!